Der Bibelabschnitt, der uns vorgelesen wurde, aus Lukas 24. Wir wollen noch einmal zu diesem Kapitel zurückkehren und wollen über diese interessante Geschichte, diese sogenannten Emmaus-Jünger, heute ein klein wenig nachdenken oder uns mit ihnen beschäftigen. Es war ein Sonntagnachmittag gewesen. Kleopas und sein Begleiter, es mag sein, dass es seine Frau gewesen ist oder vielleicht sein Bruder, vielleicht bloß sein Freund oder Verwandter, man weiß es nicht genau, aber an diesem Sonntagnachmittag traten diese beiden Wanderer, Kleopas und sein Begleiter, aus dem westlichen Tor der Stadt Jerusalem heraus und begaben sich auf den Nachhauseweg. Sie wohnten nicht in einer Stadt, sondern sie wohnten bloß auf dem Land, in einem Dorf, das man Emmaus nannte. Bevor wir weitergehen, lasst uns hier mal anfangen mit dem 13. Vers, Lukas 24, es heißt hier, und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, das 60 Stadien, etwa 11 Kilometer, von Jerusalem entfernt war. Wir wissen nicht viel, nicht ganz genau, wer dieser Kleopas war, wer sein Begleiter war. Wie gesagt, es mag sein, dass es ein anderer Mann mit ihm gewesen ist. Es mag aber auch sein, dass es vielleicht bloß seine Frau gewesen ist. Das würde auch ein bisschen zu der jüdischen Sitte damals passen, dass man allgemein die Frauen nicht so richtig mitgezählt hat, dass man nicht viel von den Frauen gesprochen hat, dass man sie wenigstens allgemein so nicht extra erwähnt hat. Wir lesen, vielleicht bloß kurz Interesse halten, in Johannes 19, Vers 25, es geht da um die Kreuzigungsgeschichte Jesu, da lesen wir, dass an seinem Kreuz, in Vers 25, es heißt, bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Also hier war eine andere Maria am Kreuz Jesu auch mit und sie wird genannt die Frau des Klopas. Nun, ich weiß nicht genau, es gibt verschiedene Ansichten. Manche sagen, dass dieser Klopas dasselbe bedeutet wie der Kleopas in Lukas 24. Einige denken, nein, das war jemand anders gewesen. Aber ich denke, das ist für uns auch nicht wichtig, genau zu wissen, wer es ist. Wenn es jetzt dieser selbe Kleopas ist, dann kann sein, dass gerade diese Maria und ihr Mann Kleopas vielleicht gerade auf dem Nachhauseweg zurück nach Emmaus waren. Es mag aber auch jemand anders gewesen sein. Aber wie schon gesagt, spielt keine Rolle, wie der zweite Wanderer hieß oder wer es war. Aber was ganz sicher ist und was wichtig ist zu beachten, dass diese beiden Wanderer ganz ohne Hoffnung aus der Stadt Jerusalem rausgegangen sind. Traurig. Wir lesen in Vers 21, wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Seht, sie hatten bis dahin, bis zu Jesu Kreuzigung, hatten sie eine Hoffnung gehabt. Sie waren mutig, sie dachten, das ist jetzt der Messias, er wird uns erlösen, er wird uns von den Römern vielleicht wirklich frei machen. Aber nachdem er jetzt am Kreuz gestorben war, war ihre Hoffnung auch zerfallen. Sie waren ohne Hoffnung, sie waren auch ohne Freude. In Vers 17 lesen wir, er sagte aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt und seht so traurig aus? Weil sie sahen so traurig aus, dass es Jesus, diesem fremden Begleiter, der mit ihnen mitging, dass ihm aufgefallen war und er sie fragt, warum seid ihr so traurig? Sie haben ihre Hoffnung verloren, sie haben ihre Freude verloren. Eigentlich könnten wir an diesem Punkt schon stehen bleiben und uns fragen, wie geht es uns heute Morgen? Wir feiern heute die Auferstehung Jesu. Aber haben wir diese Hoffnung in uns, die lebendige Hoffnung? Haben wir diese Freude in unserem Herzen oder müssen wir sagen, wenn wir uns ganz ehrlich mit uns selbst wären, ich habe nicht die lebendige Hoffnung und Freude, ich weiß nicht, worüber ich mich freuen sollte. Ja, ich habe da zwar eine Predigt gehört, dass Jesus auferstanden ist, aber was kümmert mich das? Es ist traurig, es ist sehr ernst, wenn man so den Weg dahin geht, wie diese zwei Menschen, Kleopas und sein Begleiter. Aber sie waren jetzt vielleicht 15 Minuten auf dem Weg, kamen gerade aus Jerusalem raus, die Sonne schien noch, es war ein schöner Nachmittag gewesen. Und während sie so weitergingen, haben sie ganz bestimmt sich über die Ereignisse der letzten Tage unterhalten. Es ist ja allgemein so, wenn irgendwo ein Mensch stirbt, Beerdigung ist, wenn man dann von der Beerdigung zurückfährt, worüber unterhält man sich dann im Auto? Über den Mann, der jetzt beerdigt wurde, vielleicht über seine letzten Tage, vielleicht über das Letzte, was er noch vor seinem Tod gesagt hat. Und so ähnlich ging es jetzt auch diesen beiden hier. Sie waren so versunken, mit den Gedanken waren sie ganz woanders. Und jemand anders gesellt sich zu ihnen, geht mit ihnen mit. Und sie erkennen ihn nicht mal. Sie halten ihn bloß für irgendeinen Fremdling, der jetzt auch, weil jetzt ja das Passafest in Jerusalem so vorbei war, der jetzt einfach auch nach Hause geht, so wie auch sie. Der große Feiertag ist zu Ende. Und so gehen sie weiter. Plötzlich fragt dieser Fremde, der mit ihnen mitgeht, stellt er ihnen eine Frage und sagt, was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt? Warum seht ihr so traurig aus? Und ich kann mir vorstellen, wie Kleopas auf einmal stehen blieb, diesen Fremdling anschaute und ihn ganz komisch fragte, sag mal, bist du der Einzige, der nicht weiß, was die letzten Tage hier in Jerusalem passiert ist? Die Nachricht über Jesu Kreuzigung, die hat sich so über ganz Jerusalem verbreitet, dass scheinbar alle in Jerusalem davon gewusst haben. Und Kleopas wundert sich jetzt, er ist jetzt scheinbar auch aus Jerusalem, dieser Fremdling, mit ihnen gekommen. Und wie es möglich ist, dass er nicht weiß, was vorgestern, dort am Freitag, in Jerusalem, am Freitagmorgen in Jerusalem passiert war. Und die Antwort, die Kleopas dann auf seine Frage bekommt, die hat er bestimmt nicht erwartet. Mit sowas hat er bestimmt nicht gerechnet. Weißt du, was der Fremdling ihm sagt? Ich lese es hier in Vers 25. Er sagt, O ihr Toren und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ganz unerwartet antwortet jetzt dieser Fremdling, sagt, ihr seid Toren und trägen Herzens. Und dann schaute dieser Fremdling diesem Kleopas vielleicht noch in die Augen und sagte, musste nicht Christus all solches erleiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Ganz unerwartet musste jetzt Kleopas und sein Begleiter diese Worte hören, aber sie gingen weiter. Und dann etwa die nächsten 2 Stunden ihr Weg ganz bis zu ihrem Dorf Emmaus. Man weiß nicht ganz genau, wo dieses Dörflein Emmaus lag. Wir wissen, etwa 11 Kilometer, allgemein wird es angenommen, westlich von Jerusalem. Der Weg aus Jerusalem hinab führte bestimmt an einer Stelle auch vorbei, wo man vielleicht das Städtchen Bethlehem sehen konnte. Aber die Lage von Bethlehem wissen wir heute zum Beispiel, natürlich auch von Jerusalem. Aber Emmaus ist nicht so klar. Emmaus war bloß ein Dorf, es hatte keine Stadtmauern, es war eine ländliche Gegend, war bestimmt nicht viel los und deshalb ist man sich nicht sicher. Ist auch nicht wichtig, wo ist, aber das Interessante ist, dass auch für uns, also Jesus ist aus solchen Menschen erschienen, die von einem Ort kommen, von dem keiner etwas weiß. Das meint, Jesus ist auch für uns erschienen, als der Auferstandene. Es ist nicht bloß Petrus und Johannes und Maria erschienen, den bekannten Persönlichkeiten, den Jüngern, sondern auch solchen zwei Fremden, wo man nicht mal genau weiß, wie der Name des zweiten Begleiters hier war, diesen Emmaus-Jüngern. Und jetzt fängt Jesus an zu erzählen. Diese etwa zwei Stunden, die sie dann zusammen gegangen sind, gewandert haben und zugehört haben, das war für den Kleopas etwas fast unbegreiflich. Er hat zugehorcht und er hat gemerkt, dass all das, was dieser Fremdling ihm sagt, dass es auf einmal alles so logisch ist, dass es alles so zusammenpasst, dass es alles Sinn macht. Und als sie jetzt endlich bis zu ihrem Dorf kamen und der Tag sich schon geneigt hat, die Sonne schon am Untergehen war, dann laden sie ihn noch ein zu bleiben und der ist bereit, er kommt mit ihnen rein und natürlich, sie sind jetzt lange gegangen, 11 Kilometer zu Fuß etwa. Jetzt ist Zeit zum Abendbrot, man ist müde, man ist hungrig nach so einer Wanderung. Sie setzen sich an den Tisch und dann passiert etwas ungewöhnlich. Und das ist immer so, wenn wir Jesus als Gast bei uns einladen, dann dauert das nicht lange, dann wechseln sich die Stühle, auf einmal ist er nicht mehr Gast, sondern ist er der Herr im Haus. Und er ist derjenige, der dann das Brot nimmt, das Brot bricht und auf einmal die Leitung im Haus und im Tisch übernimmt. Das ist auch hier passiert. Wir lesen hier in Vers 30, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er, also Jesus, das Brot, segnete es und brach es und gab es ihnen. Und dann lesen wir, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Warum jetzt erst? Warum wurden ihnen hier die Augen erst aufgetan? Warum haben sie ihn die letzten zwei Stunden schon nicht erkannt? Er war ja neben ihnen. Sie konnten ja mit ihm sprechen. Sie konnten ihn ja sehen. Was ist passiert? Warum haben sie gerade in dem Moment, als er jetzt hier das Brot am Tisch brach? Kam es ihnen vielleicht bekannt vor? Haben sie sich erinnert, wie Jesus früher? Sie haben ja Jesus sicherlich persönlich vorher bekannt. Waren sie auch manchmal mit dabei gewesen? Vielleicht auch als Jesus das Brot brach und vielleicht die 5000 oder die 3000 gespeist hat? Ich weiß nicht. Oder war es, als Jesus jetzt das Brot brach, dass ihnen vielleicht auf einmal aufgefallen war, dass er Wunden, Male an seiner Hand hatte? Und dass ihnen das auf einmal vielleicht einen Schrecken gegeben hat und ihnen klar wurde, wer es ist, mit dem sie es hier zu tun haben. Ich weiß es nicht. Aber es heißt bloß, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Jetzt wussten sie genau, wer es war. Und in dem Moment auf einmal verschwand er, war er weg. Soweit erst einmal diese interessante Geschichte. Aber worüber wir heute besonders sprechen wollen, ist dieser 32. Vers. Nachdem er jetzt verschwand, lesen wir, da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete. Ihnen beiden wurde auf einmal klar, dass schon die letzten zwei Stunden ihr Herz, wie sie es nennen, gebrannt hat. Ein brennendes Herz. Darüber wollen wir heute Morgen reden. Wie können auch wir ein brennendes Herz haben? Seht, in Vers 25 sagte Jesus zu ihnen, ihr toren und trägen Herzens. Das ist jetzt das Gegenteil. Das ist jetzt ein Mann, der keine Hoffnung hat, ein Mensch, der keine Freude hat, der hat ein träges Herz. Der geht so ohne Hoffnung, ohne Freude durch das Leben, mit einem trägen Herzen. Aber jetzt, wo Jesus in ihr Leben kam, wo Jesus ihnen begegnete, auf einmal brannte ihr Herz. Und weißt du, weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus lebt, sollten unser aller Herzen brennen. Es sollte keiner in diesem Raum heute Morgen sein, dem das Herz nicht auch brennt, der nicht dasselbe sagen könnte, mein Herz brennt. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Wege redete? Wie kann ich auch ein brennendes Herz bekommen? Ich möchte uns drei Punkte heute Morgen geben. Erstens, wir werden gleich sehen, dass ein brennendes Herz ein Herz ist, dem die Schrift, die Heilige Schrift, geöffnet wird. Ein Herz, das ganz einfach gesagt die Bibel lieb hat. Ein brennendes Herz ist ein Herz, das Freude an dem Worte Gottes hat. Das geht gar nicht anders. Man kann die zwei Sachen nicht teilen. Sie sagen hier, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete. Weil Jesus ihnen die Schrift geöffnet hat, deshalb brannte ihr Herz. Deshalb war ihr Herz auf einmal so voller Eifer, so voller Leben, voller Begeisterung, voller Freude. Ein richtiges Verständnis der Heiligen Schrift zündet das Herz an. Hast du es auch schon so belebt? Vielleicht bei deiner persönlichen Andacht oder im Gottesdienst oder beim Horchen einer Predigt irgendwo unterwegs. Auf einmal kannst du die Schriftstelle verstehen. Auf einmal wird dir ein Vers groß und das Herz fängt an zu brennen. Kommt so eine Freude, so ein Segen im Herzen hinein. Das ist, was bei diesen zwei Jüngern hier passiert ist. Als sie jetzt zugehört haben, und ich würde auch so gerne zugehört haben, wie Jesus ihnen die alttestamentlichen Schriften ausgelegt hat. Es ist uns leider nicht aufgeschrieben, welche Verse er gebraucht hat. Aber doch wissen wir, dass er ihnen erzählt hat von Mose, von den Propheten, und ihr Herz fing an zu brennen. Manchmal, wenn wir das Alte Testament lesen, vielleicht geht es dir auch manchmal so wie mir, dass manche Bibelstellen, Abschnitte schwer zu verstehen sind. Dass es scheint langweilig zu sein, manche Kapitel, besonders im Alten Testament, zu lesen. Weißt du, was der Schlüssel dazu ist, dass es einem nicht langweilig wird? Dass wir nicht den Mut verlieren, ist, wenn wir in den Schriften, auch schon in den Schriften des Alten Testaments, Jesus suchen. Er ist der Schlüssel, der alle Bücher des Alten Testaments mit eingeschlossen aufschließt oder den Büchern einen Sinn gibt. Wenn wir Jesus mit hineinnehmen, auch schon ins Alte Testament, ihn da suchen, auf einmal werden uns die einzelnen Puzzlestücke Sinn machen. Auf einmal wird das alles zusammenpassen und wir werden sehen, was für ein wunderschönes Bild das Alte Testament gibt. Und das Bild, was wir dann sehen werden, wenn wir alle Puzzlestücke zusammensetzen, ist, wir werden das Bild von Jesus darin, auf diesem Puzzle, erkennen. Es ist so wichtig, dass die Bibel uns wertvoll ist, dass wir sie gerne lesen, damit unser Herz auch brennen kann. Wenn wir die Freude am Bibellesen verloren haben, kann man ziemlich sicher sagen, dass unser Herz auch träge geworden ist, wie es bei den Jüngern hier war. Sie hatten zwar vorher gehört, all die Verheißungen, alles, was Jesus gesagt hat, aber in diesem Moment war es ihnen nicht wichtig. Sie waren traurig, sie waren ohne Hoffnung. Irgendwie schienen sie das vergessen zu haben. Da war mal in einem College, in einer Schule eine junge Frau, und in der Klasse mussten sie im Unterricht unbedingt ein Buch, einen modernen Roman durchlesen. Jeder Schüler musste das durchlesen, das war ein Teil des Unterrichts gewesen. Diese junge Frau hat das auch durchgelesen, besser gesagt, sie ist über die Seiten so drüber weggeflogen, weil sie fand das Buch überhaupt nicht interessant. Sie dachte, das ist das langweiligste, das trockenste Buch, das es überhaupt gibt, aber naja, sie musste halt das für den Unterricht einmal durchlesen, so hat sie es gemacht. Nachher vergingen einige Jahre und durch besondere Umstände, Zufälle, lernte sie irgendwo bei einer Gelegenheit einmal den Autor dieses Romans, dieses Buches kennen, das sie damals in der Schule lernen mussten. Sie lernte nicht bloß diesen Autor kennen, sondern sie haben sich lieb gewonnen. Es kam so weit, dass sie sich sogar verlobt haben, dass er dieser jungen Frau einen Heiratsantrag gemacht hat. Weißt du, was dann passiert ist? Auf einmal hat sie zu Hause wieder ein Buch aus dem Schrank genommen, das sie damals in der Schule lernen musste, und hat es nochmal angefangen zu lesen. Und auf einmal war das Buch so interessant gewesen, sie konnte fast nicht aufhören. Sie konnte fast nicht stehen bleiben. Sie war so begeistert, wie interessant und wie gut das Buch gewesen ist. Warum? Weil sie den Autor des Buches persönlich kennengelernt hat. Nicht bloß das, weil sie sich in den Autor des Buches einfach verliebt hat. Deshalb war ihr jetzt das Buch auch so interessant und so wichtig auf einmal geworden. Kann es sein, dass das vielleicht manchmal der Grund ist, warum wir denken, dass die Bibel langweilig ist? Dass wir den Autor nicht gut genug kennen? Oder wenigstens, dass wir nicht in ihn verliebt sind? Gott helfe uns, dass wir sein Wort mit so einem brennenden Verlangen lesen. Ein Verständnis, eine Freude an der Heiligen Schrift gibt uns immer wieder ein brennendes Herz. Das erhält uns ein brennendes Herz. Nicht bloß einmal, sondern dass wir immer wieder können aus der Bibel lesen und dieses warme, brennende Herz weiter behalten. Gehen wir zum zweiten Punkt. Wie kann ich sonst noch ein brennendes Herz bekommen? Und das finden wir hier auch in Vers 32. Und zwar, wir erhalten oder bekommen ein brennendes Herz, wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben. Wenn wir mit Jesus zusammen den Weg gehen. Es heißt hier, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete. Die Jünger sagten, ihr Herz brannte, weil er auf dem Weg mit ihnen redete. Was ist besonders, wenn auf dem Weg jemand mit einem redet? Seht, Jesus war in ihrem alltäglichen Leben, in das, was so ganz normal, etwas ganz Gewöhnliches, etwas ganz Alltägliches, und da war Jesus mit ihnen gewesen. Sie gingen auf dem Weg. Wie oft fahren wir zu unserer Arbeitsstelle oder nach Santa Cruz oder fahren irgendwohin jemand besuchen, wir sind auch auf dem Weg. So etwas Normales, so etwas Gewöhnliches. Aber jetzt in diesem Alltäglichen, Gewöhnlichen, beim Gehen auf dem Weg, war jetzt Jesus mit ihnen. Und das ist, was ihr Herz so angezündet hat. Bei etwas Gewöhnlichem, wie dass jemand in einer Unterhaltung, er redete mit ihnen, bei einer alltäglichen Unterhaltung war Jesus mit ihnen. Wir müssen auch Jesus in den ganz normalen und gewöhnlichen Dingen und Situationen unseres Lebens Jesus erleben, Jesu Nähe spüren, Jesu Gegenwart erleben. Das wird unser Herz im Brennen erhalten. Jesus hat ja verheißen, noch kurz vor der Himmelfahrt, dass er bei uns sein möchte, alle Tage bis an der Weltende. Und er hat nicht gesagt, ich werde bloß bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende, wann immer ihr euch versammelt, zur Bibelstunde oder zum Sonntagsgottesdienst. Er hat gesagt, alle Tage, beim Gehen, beim Reden, später beim Essen, etwas Alltägliches, was wir alle jeden Tag tun. Aber da haben sie Jesus erlebt. Kann es sein, dass es uns auch fehlt, dass wir Jesus nicht genug einfach im Alltag seine Nähe, seine Gemeinschaft, seine Gegenwart verspüren? Sind nicht manchmal die kleinen Kinder uns in dem voraus? Ich las da eine Geschichte von einer 4-jährigen Lea. Sie hatte gläubige Eltern und eines Nachmittags spielte sie mit ihrer Freundin Kathi. Spielten sie in ihrem Zimmer, sie hatten viel Spaß und Freude. Und auf einmal, wie es ja so ist, waren sie mit diesem fertig, dann rannten sie plötzlich aus dem Zimmer raus in eine andere Stube und wollten dort was anderes machen. Und während sie da so um die Ecke rennen, auf einmal bleibt die Lea stehen, bremst scharf, dreht sich um und dann ruft sie ins leere Zimmer zurück. Okay, Jesus, wir werden jetzt weiter hier in diesem Zimmer spielen. Sie war sich bewusst, dass Jesus mit ihnen ist, selbst beim Spielen. Und sie wollte sicher machen, dass im Alltag bei etwas ganz Normalem wie beim Arbeiten oder beim Spielen, beim Essen oder beim Gehen, beim Ausruhen, dass Jesus immer dabei ist. Das wird unser Herz am Brennen erhalten. Jesus, das ist so interessant hier bei den Emmaus-Jüngern, er ist etwa schon 2 Stunden neben ihnen hergegangen und sie haben nicht erkannt, dass es Jesus war. Kann es sein, dass es uns auch manchmal so geht? Dass wir unsere Arbeit machen, dem Alltag, unseren Aufgaben nachgehen und nicht merken, dass Jesus eigentlich den ganzen Tag neben uns war, dass er versuchte, zu uns zu reden, dass er versuchte, uns etwas deutlich zu machen, uns etwas zu zeigen. Seht, wir müssen die Augen aufmachen. Warum haben sie ihn nicht gesehen? Weißt du warum? Weil sie nicht erwartet haben, Jesus auf diesem Weg zu begegnen. Als sie Jerusalem verlassen haben, so viel wie sie bis dahin gewusst haben, hat noch keiner Jesus von den Jüngern persönlich gesehen. Der Engel hat bloß gesagt, Jesus ist auferstanden. Die Frauen, die haben da diese Engel gesehen. Aber Jesus persönlich hatte, soweit wie sie in dem Moment wussten, noch keiner gesehen. Und sie haben das auch nicht so richtig geglaubt. Außerdem, das waren ja bloß Frauen, die da den Engel gesehen haben. Bestimmt haben sie was geträumt. So, das war nicht so echt, irgendwie nicht so richtig. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus ihnen begegnen würde. Wenn sie zum Beispiel mit dieser Einstellung aus Jerusalem hinausgegangen wären, okay, Jesus ist auferstanden, vielleicht werden wir ihn irgendwo sehen, dann hätten sie ihn bestimmt erkannt. Aber weil sie so traurig waren und bloß ohne Hoffnung so weiter gingen, haben sie nicht erwartet. Wenn wir nicht erwarten, wenn wir nicht damit rechnen, dass Jesus uns im Alltag neben uns ist, uns hilft, uns beisteht, dann werden wir ihn auch übersehen. Und trotzdem möchte Jesus mit uns sein. Trotzdem ging er neben ihnen. Möge Gott uns auch helfen, dass wir mit seiner Gegenwart rechnen. Bis dahin hatten sie bloß gehört, dass er auferstanden war. Vielleicht hast du auch jetzt bloß eine Predigt gehört, dass Jesus auferstanden ist. Das ist noch nicht genug. Weißt du, du musst ihm begegnen in deinem Alltag, in deinen Schwierigkeiten des Alltags, in den Problemen, auch in den schönen Zeiten des Alltags. Jesus muss mit dir sein, neben dir sein. Ein Mann, ich fand das so schön, der hat sich eine Gewohnheit in seinem Leben eingeführt, und zwar jeden Tag in der Woche, wenn er zur Arbeit fuhr, er musste mit dem Auto eine längere Strecke zur Arbeit fahren, dann hat er sich die 5 Wochentage, wo er arbeitete, hat er sich folgend aufgeteilt. Er hat dann gesagt, wenn er montags zur Arbeit fuhr, auf Hin- oder auch Rückweg, montags hat er dann die Zeit, die Fahrzeit, immer dazu gebraucht, Jesus zu preisen, Jesus zu loben. Er hat das im Gebet gemacht oder einfach beim Singen, aber sein Fokus war, heute will ich Jesus loben und Jesus preisen. Wenn er am Dienstag zur Arbeit fuhr, dann hat er sich immer vorgenommen, Dienstag war Bibelstunde auf Rädern. Er hat sich dann eine Kassette reingemacht, wo die Bibel war oder Neue Testament, oder manchmal hat er auch eine Predigt gehört, aber da hat er sich mehr versucht, ein Bibelwort zu hören, auf dem Hin- und Rückweg. Am Mittwoch hat er gesagt, am Mittwoch ist Singstunde. Da hat er gesungen, bekannte Lieder, die er auswendig kannte, oder hat er auch mitgesungen. Den ganzen Weg hin und den ganzen Weg zurück war Übstunde. Mittwoch war Singstunde. Am Donnerstag hat er gesagt, heute ist Bibelverse auswendig lernen dran. Er hat sich dann irgendwie einen Vers ausgewählt und hat dann versucht, den Vers auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg auswendig zu lernen. Und am Freitag hat er die Zeit dazu genutzt, noch einmal über die Woche überzugehen und darüber nachzudenken, was ist gut gegangen, was hat der Herr mir in dieser Woche gesagt oder mir gezeigt, und hat dann im Stillen darüber gebetet und hat darüber nachgedacht. Seht, das bedeutet, Jesus mit in den Alltag reinnehmen, auf dem Weg, beim Essen, beim Reden. Wir müssen Jesus in unser alltägliches Leben mit hineinnehmen. Dann, kann ich garantieren, werden wir ein brennendes Herz behalten. Wenn wir jeden Tag in dieser Gemeinschaft mit Jesus stehen. Und dann der letzte Gedanke. Ein brennendes Herz bringt unsere Füße in Bewegung. Glaubst du das? Wenn nicht, dann lass uns mal lesen. Vers 33. Es heißt hier, nachdem jetzt ihnen die Augen aufgegangen sind, und sie standen zur derselben Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und die bei ihnen waren versammelt und sie sagten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was unterwegs geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Weil jetzt ihr Herz entzündet war, weil jetzt ihr Herz so warm war, voller Begeisterung, voller Feuer war, auf einmal ist die Müdigkeit weg. Ein brennendes Herz bringt die Füße in Bewegung. Sie standen zu derselben Stunde auf, also sie versäumten keine Zeit. Sie standen auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Moment mal, wie weit war Jerusalem weg? Wer hat sich noch erinnert, wie viele Kilometer? 11 Kilometer. Würden wir das machen? Du bist schon am Nachmittag 11 Kilometer gegangen. Jetzt hast du angefangen, Abendbrot zu essen, hast noch nicht mal fertig gegessen. Und dann draußen ist schon dunkel. Du bist noch müde von der Herreise. Würdest du aufstehen und in der Dunkelheit wieder 11 Kilometer zurücklegen? Übrigens, Jerusalem lag etwas höher. Der Weg nach Hause, nach Emmaus, auf das Land war ein bisschen leichter, weil es ging bergab. Jetzt wieder die 11 Kilometer hoch nach Jerusalem. Aber wir merken nichts, dass es ihnen schwer fiel, dass sie einer den anderen überreden mussten, naja, komm, wir gehen doch. Und dass einer dem anderen Mut machen musste, na, wir schaffen es, das ist ja auch nicht so schlimm, irgendwie kommen wir schon durch. Es heißt, sie standen zu derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 und die bei ihnen waren versammelt. Wie steht's mit uns? Wenn wir jetzt ein Thermometer hätten, wo wir mal die Temperatur vom Herz einmal messen könnten. Wie viel Grad würde es da anzeigen? Wie kalt ist es oder wie brennend ist es? Möge Gott uns helfen, dass wir heute diesen Ostersonntag nicht einfach so verstreichen lassen, ohne dass wir es klar machen, dass unser Herz warm genug ist, dass es brennt. Dass wir uns in das Wort Gottes eintauchen und die Wahrheiten, die wunderschönen Verheißungen, die Wahrheiten des Wortes uns groß und wichtig werden. Und dass wir sagen, Herr, ich brauche dich heute, ich brauche dich morgen, ich brauche dich jeden Tag in meinem Alltag. Ich erwarte, ich rechne damit, dass du neben mir bist. Und dass unser Herz auch so heiß wird, dass wir auch hinauslaufen würden und anderen weitersagen. Anderen sagen, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt und dass er, wie wir gehört haben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Nicht bloß, dass er auferstanden ist, sondern wirklich auferstanden, wahrhaftig auferstanden, tatsächlich auferstanden. Wenn Sie fragen, wie, warum? Weil ich ihn selbst gesehen habe, im Geiste, weil wir ihn erlebt haben, weil wir ihm begegnet sind. Gott schenke uns allen solch ein brennendes Herz, auch an diesem Ostersonntag. Amen.